Die Botschaft der Theosophie. Ein in Gefängnissen arbeitender Theosoph würde niemals den Versuch machen, einen Menschen zu bekehren, ihn niemals daran erinnern, dass er ein Sünder ist, ganz gleich, wie heruntergekommen oder wie tief er gefallen sein mag. Er wird ihm sagen, dass er den Weg zu leben verfehlt hat, den besten oder rechten Weg. Er wird ihm von der Dualität der menschlichen Natur erzählen und davon, wie Leidenschaften und Neigungen, Selbstsucht und Habgier verändert werden können und wie die niedere Natur zum Diener der Höheren gemacht werden kann. Ich möchte sagen, dass es unter unseren Sträflingen trotz allem genauso viel Erleuchtung und Hoffnung gibt, wie ich in einer gleich großen Menge von Menschen anderswo gefunden habe. Es gibt natürlich von Geburt an degenerierte Menschen, die man unberücksichtigt lassen muss. Aber man kann jede Gruppe von Durchschnittsmenschen nehmen, ihnen Sträflingsgewänder anziehen, ihr Haar schneiden, sie in Zellen einsperren und als gejagte Geschöpfe behandeln, und ich frage, ob sie irgendwie sympathischer wirken würden als die Verurteilten oder ob sie mehr Anzeichen von Hoffnung zeigen würden. Als ich die menschliche Natur in ihren tiefsten Aspekten studieren und die Dinge so erkennen wollte, wie sie sind, habe ich gerade bei denen am meisten gelernt, die als die am meisten heruntergekommenen angesehen werden. Einige der besten Männer und Frauen, die ich je getroffen habe, sind genau aus diesem Umfeld gekommen. Einige der feinsten Mitarbeiter für die Menschheit sind diejenigen, die durch die Hölle gegangen sind, durch das Feuer, durch die schreckliche Kreuzigung des Lasters. Sie sind so stark, so ernst, so von Mitleid erfüllt daraus hervorgegangen, dass nichts sie aufhalten konnte. Aus den Tausenden, an denen ich interessiert war und denen ich zu helfen versucht habe, haben mich 9/10 nicht enttäuscht, und auch der Rest hat mich nicht gänzlich enttäuscht. Wegen ihrer Erbanlagen und mancherlei unerklärlicher Umstände sind sie rückfällig geworden, aber ich habe gewusst, dass in ihrem Leben etwas gesät worden war und dass es nach weiterem Leid wachsen würde. Wir sollten uns daran erinnern, dass sie, spirituell gesprochen, unsere Nachkommen sind. Wir haben dazu beigetragen, sie zu dem zu machen, was sie sind, und wir müssen Vorkehrungen für ihre Rettung treffen. Wir können nicht wirklich etwas tun, um ihnen zu helfen, bevor wir nicht unsere eigenen Körper, unseren Verstand und unsere Seelen in eine so ausgewogene Gesundheit und Harmonie gebracht haben, dass wahrer spiritueller Einfluss in einem Lächeln oder auch nur, wenn wir die Hand heben, von uns auf diejenigen ausstrahlt, die ihren Weg verloren haben, und dass wir ohne Worte lebendigen Segen übermitteln. Geld wird das nicht erreichen, Verstand wird das nicht erreichen, auch nicht eine freundliche Anleitung oder unaufhörlicher Nachdruck, sondern nur die Kraft des Herzens, die aus den höheren Bereichen in die Natur eines Menschen fließt, wenn er die Schätze seines Herzens ausströmt, so dass andere bereichert werden können. Welche Inspiration, welches Aufflammen von Licht, Weisheit und Gerechtigkeit würde auf die Gemeinschaft fallen, in der diese Dinge bekannt und gebräuchlich wären? Es kann keine wahre Reform der Gesetze geben, bevor nicht das Herz spricht. Der Gehirnverstand kann keine Pläne zur Verbesserung ausarbeiten, bevor nicht das Herz von dem Mitleid berührt wird, welches das Merkmal der Göttlichkeit im Menschen ist. Sympathie ist der wesentliche zu kultivierende Faktor, wenn wir je zu unserem Selbst gelangen wollen. Niemand kann im wahrsten Sinne spirituell wachsen, bevor er nicht gelitten hat und sein Herz und sein Verstand mit dem Kummer der Welt in Einklang gebracht wurde. Obwohl Gerechtigkeit im Buch der Natur und in allen heiligen Schriften der Welt in einer wunderbaren Sprache geschrieben steht, ist unsere Hauptsorge, so scheint es fast, immer noch des Menschen Unmenschlichkeit gegenüber dem Menschen, und wir fahren fort, Menschen zu erhängen oder sie ins Gefängnis zu sperren. Die Botschaft der Theosophie an diese Unglücklichen ist aber stets eine Botschaft der Hoffnung und Ermutigung. Sie sagt ihnen, dass ihre Lebensweise niemals unabänderlich ist, noch ihr Fall endgültig und absolut, dass das göttliche Gesetz barmherziger und gerechter ist als das menschliche, dass es immer eine neue Chance gibt. Für den Trinker eine neue Chance, für die Prostituierte, für den Dieb und für den Mörder eine weitere und noch eine weitere neue Chance. Sie können dabei aus ihren Fehlern lernen, ja, aber sie werden niemals ihr besseres Selbst durch Grübeln und Gewissensbisse schwächen, denn der Weg zur Besserung ist immer hoffnungsvoll und erfüllt von Freude. Zu demjenigen, der am meisten entmutigt ist, der von Stadt zu Stadt gejagt und als Dieb oder Mörder gebrandmarkt wurde, würde ich meine Hand im Geiste der Gerechtigkeit ausstrecken. Auch ihm würde ich dienen, auch ihm würde ich vergeben. Das, was wir an ihm verurteilen, ist nur ein Teil von ihm. Es ist die niedere Seite seiner Natur, und der höheren Seite wurde nie ihre Chance gegeben. Um richtig zu leben, muss ein Mensch nahe am Sonnenlicht und in klarer Luft leben. Er muss fähig sein, sich in sein inneres Selbst in ihm und in die Luft und in das Sonnenlicht zu versenken, das wie das Aroma einer Blume ist, die wir nicht berühren können, aber von der wir wissen, dass sie da ist und dass sie göttlich schön und inspirierend ist. Deshalb würde ich die Tore der Gefängnisse öffnen und die Unglücklichen in den Blumengarten und in Gebäude führen, wo sie Musik hören und Anleitung erhalten. Sonnenschein auch für den Geringsten und Arbeit, die erzieht und reformiert. Ich würde die Menschheit aus dem Schatten führen und für die Rechte und die Würde des Menschen eintreten. Ich würde die Gefängnistore öffnen und die Eingeschlossenen herausbringen und die Verurteilten in ein weites Gebiet in freien Feldern und zwischen Hügeln bringen, und ich würde sie den Sinn des Lebens lehren und wie es dazu kam, dass sie vom Wege abschweiften. In dem Institut, das ich erbauen würde, sollten weder Zellen noch Gitter sein. Am Anfang würde ich, um vernünftig zu sein und den öffentlichen Bedürfnissen zu entsprechen und um nicht diejenigen in eine falsche Richtung zu ermutigen, die zu weit gefallen sind, um ihre Verantwortung zu erkennen und den Sinn der Ehre zu verstehen, würde ich irgendwo eine Mauer bauen, aber sie wäre so weit weg, dass man sie kaum sehen könnte. Ich würde den Menschen ausreichend Raum zum Atmen geben. Ich würde sie in den heilenden Kontakt mit der Natur bringen. Sie hätten den heilenden Einfluss von Gärten, in denen sie arbeiten könnten, und sie hätten Blumen. Ich würde ihnen hilfreiche Disziplin geben, nicht Nachgiebigkeit. Strenge und nützliche Disziplin, aber nicht das Gefühl entwürdigender Haft. Hier sollte es jede Art von Arbeitsplätzen geben, wo sie ihren Beruf lernen oder praktizieren können. Ich würde jedem helfen, seine eigene Energie zu fühlen und sein eigenes Leben zu leben, und ich würde sie theosophisch erziehen. B. Bekehrung im gewöhnlichen Sinne ist bedeutungslos, aber es gibt eine Veränderung, die durch die eigene höhere Natur des Menschen kommen kann, wenn er sich selbst ganz ehrlich und wahrhaftig gegenübersteht und die zwei, die da sind, in dem einen erkennt und sich ins Gedächtnis ruft, wie er zuerst den einen und dann den anderen Weg eingeschlagen hat. Einmal auf dem Pfad der selbstgeleiteten Evolution und ein anderes Mal unter dem Druck der Versuchung versagend, an einem Tag auf den Höhen der Hoffnung, am nächsten in den Tiefen der Verzweiflung. So würde ich sie lehren, dass das die einzige wahre Bekehrung ist. Seine eigene Position zu verändern und aus dem kleinen mentalen Haus unserer Begrenzungen herauszukommen. Denn niemandem eröffnet sich der große neue Blickwinkel, solange er noch immer durch die kleinen Fenster des Selbst schaut. Was Reue und Gewissensbisse betrifft und das Beten um Vergebung der Sünden, würde ich sie lehren, weder ihre Kraft und ihr Sehnen mit der eigenen Verdammung zu verschwenden, noch überhaupt auf die Vergangenheit zurückzuschauen, denn sie ist begraben und tot. Aber auch nicht ihre angeborenen spirituellen Möglichkeiten zu unterschätzen und ihren Panzer der Angst loszugurten. Denn die Seele des Menschen ist unsterblich. Gleichgültig, wie finster die Schatten nun sind, oder wie viel oder wie groß die Fehler der Vergangenheit sind, jeder kann sich, wenn er will, von ihnen völlig abwenden. Die Macht der Göttlichkeit im Inneren und die besten und edelsten Dinge, nach denen wir gestrebt und die wir vergessen haben, bleiben trotz all unserer Fehler bestehen, ein Licht, das unseren Pfad durch die Ewigkeiten erleuchtet. Ich traue der Menschheit 10-mal mehr Tugend zu, als sie für sich fordern würde. Ich glaube an das Göttliche im Menschen. Ich weiß, was ein Lächeln in das Gesicht des verdammten Mörders gebracht hat, während die Schlinge um seinen Hals gelegt wurde. Ich weiß, dass wir nur in unserem Inneren etwas erwecken müssen, um wie die Götter in Harmonie mit dem universalen Gesetz zu arbeiten. Und weil in jedem von uns dieser Funke des göttlichen Lebens ist, können unsere Leben, gleichgültig welcher Art die äußeren Umstände oder Aspekte auch sein mögen, gänzlich zu einer Freude und Zierde gemacht werden. Wenn wir zu leben beginnen und Pflicht und Verantwortung Realitäten für uns werden, werden wir von der Majestät des Gesetzes gepackt, das sich in uns als die Freude zu geben, zu dienen und die Lasten der Welt zu erleichtern, manifestiert. Eine neue Liebe tritt in unser Leben, die immer bei uns bleiben wird. Es ist die Gesellschaft des Wahren, des Kriegers, des ewigen Menschen. Alle unsere Schwierigkeiten werden zu Erfahrungen, durch die wir an Stärke wachsen. Wir arbeiten nicht länger für uns selbst, noch leben wir das zweifelnde oder gewöhnliche Leben, sondern befinden uns auf einem offenen und edlen Pfad des Dienens, mit vielen hoffnungsvollen Möglichkeiten vor uns und immer mit dem Gott im Menschen an unserer Seite und dem Bewusstsein der Gegenwart dessen, das für immer versucht, sein göttliches, ewiges Selbst durch uns zum Ausdruck zu bringen.